Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Wie heißt ein Bumerang, der nur in eine Richtung fliegt? Stock. Genau. Ein Stock. Ist gut. Der ist gut, ne? Oder? Also, ihr könnt es heute Nachmittag mal ausprobieren. Das funktioniert wirklich. Ja. Das geht. Okay. Ich steige einfach ein, weil wir gleich noch Zeit haben wollen, um ein paar Zeugnisse, ein paar persönliche Berichte von euch zu hören mit dem Predigttext. Direkt ohne me und ohne you, direkt bei God lande ich. Ne? Titus 3, 1 bis 7. Ich lese vor und kannst du mal die Präsentation? Okay, genau. Das ist erstmal genau das Motto. Titus 3, 1 bis 7. Erinnere die Gläubigen daran, sagt Paulus, sagt das an Titus, der damals auf der Insel Kreta gewesen ist und dort die Verantwortung hatte, dort die Gemeinden irgendwie zu stabilisieren, die ganz jungen Christen, und dort Älteste einzusetzen, Gemeindeleitung einzusetzen, dass es da vorwärts geht. Und er sagt Folgendes: Erinnere die Gläubigen daran, sich der Regierung und den Behörden unterzuordnen, ihren Befehlen Folge zu leisten und jederzeit bereit zu sein, Gutes zu tun. Sie sollen über niemanden schlecht reden und keinen Streit suchen, sondern friedfertig sein und allen Menschen mit aufrichtiger Freundlichkeit begegnen. Früher waren auch wir, wie alle anderen Menschen, ohne Einsicht und Verständnis. Wir verweigerten Gott den Gehorsam, gingen in die Irre und wurden von allen möglichen Leidenschaften und Begierden beherrscht. Bosheit und Neid bestimmte unser Leben. Wir waren verabscheuungswürdig und einer hasste den anderen. Doch dann ist die Güte Gottes, unseres Retters, und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden. Und er hat uns gerettet, nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hat. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen, den Gott durch Jesus Christus, unseren Retter, in reichem Maße über uns ausgegossen hat. Durch Gottes Gnade für gerecht erklärt, sind wir jetzt also, entsprechend der Hoffnung, die er uns gegeben hat, Erben des ewigen Lebens. Schon ein interessanter Bibeltext, und ich weiß nicht, wer von euch jetzt den Anfang von Titus' Brief schon mitgekriegt hat. Man könnte, wenn man diesen Text, den ich gerade vorgelesen habe, mal so durchliest, man könnte eine richtige Moralpredigt hier vom Leder ziehen. Also richtig, ne, so sei freundlich, ne, jetzt zahl deine Steuern, ordne dich da unter, vergib ordentlich anderen Leuten und so weiter. Und wenn man aber diesen gesamten Text sieht, ne, dann, das geht gar nicht. Man kann da keine Moralpredigt draus machen, weil nämlich genau dann läuft genau alles daneben. Vielleicht denkst du ja auch, wenn du diesen Text so hörst, na, das wäre ja schön, wenn das so ist. Man kennt das ja immer wieder mal aus den Briefen von Paulus. Das ist jetzt die Beschreibung, so soll es sein. Freundlich, voll Friede, kein Streit und alles. Und früher wart ihr voll Bosheit, voll Neid, da war alles so. Jetzt aber hat sich alles verändert. So, vielleicht empfindest du das so, na gut, ist ja ein bisschen schwarz-weiß. Also meine Realität ist ja nicht so ganz krass. So ganz krass war ich früher nicht und so ganz krass fromm bin ich heute auch nicht. Das ist mehr so ein bisschen so, ein bisschen so. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen oder einige Sachen auch erzählen von dem, was ich in den letzten Wochen erlebt habe. Wir waren mit unserem Projekt mit Herzwerk in Moldawien. Und mich hat eine Situation echt sehr bewegt. Wir waren am letzten Tag, als wir in Moldawien eben waren, in einem Frauengefängnis. Und in diesem Frauengefängnis, das ist das einzige Frauengefängnis in Moldawien, kommen alle Verbrecherinnen aus Moldawien irgendwie zusammen, ne, die mittel- oder ganz langfristig dort sind. Und wir haben da Volleyball gespielt und so eine kleine Andacht gemacht, Zeugnisse erzählt. Lüdi, weißt du noch, ne? Ja. Und das war eben das Ganze. Und dann haben wir zum Schluss nochmal eine kurze Zeit gehabt mit ein paar Mitarbeitern, die dort auch regelmäßig arbeiten. Wir standen noch in einem Raum. Die Missionsorganisation, die hatte vor 3 Jahren den mit einer Spende so einen Gebetsraum eingerichtet, schön gestrichen außen, ein paar Möbel reingestellt und ein paar Bücher und sowas. Und da ist vor 3 Jahren etwas ganz Verrücktes passiert. Da ist eine Frau, die dort eben Insasse ist und zu dem Zeitpunkt schon 12 Jahre im Gefängnis saß, ne, die wirklich alles auf ihrem Kerbholz hatte. Ne? Also man sah ihr das auch vom Körper an, die sah schon ziemlich K.O. aus und fertig aus, aber die hat wirklich alles in ihrer Geschichte erlebt, also Mord, alles Mögliche. Ne? Die hieß dummerweise Natalie. Natalie, also hat mit dir nichts zu tun. Ne? Diese Frau ist vor 3 Jahren zum Glauben an Jesus gekommen. Und wir konnten das erst als Team überhaupt nicht fassen, ob das tatsächlich, wir dachten erst, das wäre eine Mitarbeiterin, weil die hatte so eine weiche, liebevolle Art. Die hat am Schluss für die Herzwerkler gebetet, dass sie einen richtigen Job finden und dass das Projekt gut läuft und dass wir gut nach Hause kommen. Und wir dachten immer, das wäre eine Mitarbeiterin gewesen. Wir dachten nicht, dass das selbst eine Strafgefangene ist. Ich glaube, noch 6 Jahre muss sie dort sitzen. Ne? Die wird also dann insgesamt 21 Jahre im Gefängnis sitzen. Da kann man sich schon ausmalen, was sie gemacht hat. Aber die hat am Schluss für uns gebetet und die hat leuchtende Augen gehabt. Die hat eine Liebe ausgestrahlt, als wenn das völlig ein Mensch ist, der wirklich, ich sag mal so, ein ganz, ganz lieber, toller Christ, der hier bei uns in unseren Reihen sitzt. So wirkte sie. Und als wir gehört haben, dass sie eben schon im Gefängnis sitzt und diese ganze Geschichte hat, dachte mir, das, wie kann das denn sein? Was ist da passiert? Und das ist für mich so ein kleines Beispiel, wie das, was hier in dem Text beschrieben wird, tatsächlich durch Gottes Kraft passieren kann. Gottes Kraft, Gottes Liebe verändert Menschen in einer Weise, wo wir uns das gar nicht vorstellen können. Das ist unglaublich. Deswegen habe ich auch hier diese ganze Predigt mal überschrieben, von Gottes Liebe veränderte Menschen tun unaufhaltsam Gutes. Und das hat man bei dieser Frau gemerkt, dass sie einfach Frieden, Liebe, Vergebung ausgestrahlt hat, obwohl sie das durch das, was sie erlebt hat, ganz, ganz viele andere Sachen hätte tun können. Die Situation auf diesen Inseln, als Titus dort war, auf dieser Insel Kreta, war die, dass da viele junge Christen zusammen waren. Paulus war vorher da gewesen, sind viele Leute zum Glauben gekommen und Paulus ist weitergezogen und hat eben an Titus, seinen Mitarbeitern hat er dort gelassen und Titus hatte jetzt die Aufgabe, dort Gemeindeleiter, wie ich eben schon sagte, einzusetzen und zu gucken, dass die jungen Christen das Ganze gut auf die Reihe kriegen. Und wenn ich mir vorstelle, was das bedeutet hat damals, dann verstehe ich auch diesen Text wesentlich besser. Das heißt, wenn die Christen dort, wenn die glaubwürdig ihr Leben leben, ihren Glauben leben, wenn das die regierenden Leute, die Bürgermeister und so weiter sehen, gucken die Christen an und sehen, die leben tatsächlich überzeugend ihr Leben. Die sind freundlich, die suchen keinen Streit, die tun, was angeordnet ist von der Regierung. Und wenn die das tun, dann ist ein glaubwürdiges Zeugnis nach außen da und dann kann es auch geistlich weitergehen. Wenn die ersten jungen Christen dort, wenn die anders leben und sagen so, ich habe doch keinen Bock auf das Ganze, reden schlecht über andere Leute, zahlen keine Steuern, rebellieren da, suchen Streit, dann wäre das das absolute Ende von der Gemeinde dort gewesen. Ganz sicher. Ja, da hätten die gar keine Chance gehabt. Und von daher verstehe ich das nochmal, wie deutlich Paulus das an dem Punkt sagt. Und Paulus wusste, dass an dem Verhalten der jungen Christen auf der Insel Kreta, da hängt's ab, ob die Gemeinde wächst oder ob sie wieder eingeht. Das ist total wichtig. Und das müssen die Leute schnallen. Und deswegen steigt er auch so ein, erinnert er dann, dass auf keinen Fall Leute sich einen schlechten Lebensstil angewöhnen. Und ich will, das ist ein Bild, komme ich gleich noch zu einem Roma-Dorf. Ja. Ich habe euch hier eine Zusammenfassung von dem Bibeltext mal aufgeschrieben als Checkliste. Ihr habt das auch bei euch auf den Stühlen. Den Zettel könnt ihr euch mal nehmen. Und zwar sagt er direkt am Anfang, ich erinnere euch nochmal dran, was so die ganz wichtigen Sachen sind, die ihr auf jeden Fall umsetzen müsst in eurem Leben. Das ist total wichtig, das müsst ihr machen. Und ich will das nur ganz kurz erläutern. Und dann sagt er, steigt direkt mit ein, als allererstes ordnet euch der Regierung unter. Und das war damals in dem ganzen, in der Zeit, eine richtig eine wackelige Geschichte, wo schwache Staatsführung gewesen ist, da war Chaos im Land. Und die Christen hatten natürlich ganz schön Macht, jetzt die Regierung zu unterstützen, dass da Ordnung stattgefunden hat, dass die Gesetze eingehalten wurden und dass das alles vernünftig gelaufen ist. Und da waren natürlich die Christen herausgefordert, zu sagen, alles klar, wir halten uns auch daran. Wir machen das tatsächlich und wir befolgen auch die Gesetze, dass auch die Leute, die diese gesetzlichen Ordnungen geschaffen haben, Bürgermeister und so weiter, die Parlamente, diese damals, die Stadträte und so weiter, die sie hatten, dass die gemerkt haben, die Christen, die unterstützen uns. Ja, und das ist ein ganz starker Beitrag dazu, dass sie auch ernst genommen wurden. Ich möchte da direkt mal einen Link so in unser Leben reinstellen oder reinleuchten lassen. Was, glaube ich, für uns häufig ein schwieriges Ding ist, so in unserer Gesellschaft ist so der Umgang mit Finanzen, Umgang mit Geld, wo wir immer wieder so versucht sind, so Kompromisse zu machen, mal keine Mehrwertsteuer zu bezahlen irgendwo, um eine günstigere Autolackierung zu kriegen oder was auch immer, bei der Steuererklärung was zu machen. Betrifft wahrscheinlich noch nicht alle hier, aber ein paar. Ich möchte da einfach mal so die Frage stellen, gibt es irgendwas im Umgang mit deinen Finanzen, mit deinem Geld irgendwie, wo du nicht möchtest, wo dir es richtig unangenehm wäre, wenn das öffentlich rauskäme? Gibt's irgendwas? Gibt's irgendwas, wie du mit deinen Finanzen umgehst, wenn das öffentlich würde, was für dich schlimm wäre? Ja, wenn du merkst, dass du da ein bisschen ins Schwimmen kommst bei der Frage, dann ist das vielleicht ein Punkt, wo Gott heute sagt, so ein kleiner Nadelstich, guck nochmal da genau drauf, vielleicht machst du da Kompromisse. Wir sind da herausgefordert, uns natürlich auch unterzuordnen, ne? Und von unseren Steuern wird vieles bezahlt, was wir haben, an guten Straßen, an Polizei, an Schutz, an vernünftiger Regierungsordnung. Und deswegen tragen wir da auch unseren Beitrag zu bei. Nur als ein kleines Beispiel. Natürlich wissen wir auch, dass der Text nicht so zu verstehen ist, dass man blind der Regierung folgen soll. Und wir wissen ja, dass das, was Gott sagt, dass das höher steht. Das ist für uns klar. Aber das war gar nicht der Fokus hier von Paulus, sondern ihm ging es ganz wesentlich darum, unterstützt die Gemeinde, die Regierung, ja, und tut das und hilft, eine vernünftige Ordnung zu haben oder nicht. Und dann das nächste, jederzeit bereit sein, Gutes zu tun. Das hat aus meiner Sicht mit einer Prioritätenverschiebung zu tun. Das heißt, geht es darum, dass ich mein Ding durchziehe, meinen Plan auf die Reihe kriege, oder lasse ich mich auch ruhig mal stören und verändere meine Priorität, mein Interesse, um einfach jemand, der Hilfe braucht, zu helfen oder Hilfe zu organisieren. Das kann ganz einfach sein, mit anpacken, jemand braucht Hilfe oder jemand trösten oder Zeit für jemand haben. Und da muss ich manchmal meine Prioritäten verändern, weil ich merke, puh, dann schaffe ich meine Sachen nicht mehr, die mir wichtig waren. Jederzeit bereit sein, Gutes zu tun. Über niemanden schlecht reden. Da könnte man ja denken, das ist ja eh klar, so in der schönen christlichen Gemeinde passiert das nicht, bei Herzberg passiert das auch nicht. Ja, in der Bibelschule, da redet man auch nicht schlecht übereinander. Das ist völlig klar. Deswegen kann ich direkt zum nächsten Punkt gehen. Ich glaube aber nicht, dass es so ist, sondern dass gerade auch in frommen Kreisen das ganz, ganz typisch ist. Ich habe mal in einem Büro gearbeitet, im Vertrieb, ne? Olaf, ne? Im Vertrieb gearbeitet und da war ich der einzige Mann in dem Büro und ich mag wirklich Frauen. Also ich habe 4 zu Hause, ich bin nicht gegen Frauen eingestellt, gar nicht, ne? Aber das war wirklich, wirklich krass. Da wurde dermaßen gelästert in dem Büro. Ich vermute mal auch mal auch über mich, aber immer wenn ich da war, natürlich nicht über mich, sondern wahrscheinlich, wenn ich draußen war, aber das weiß ich ja nicht. Ich habe eine These, warum ich glaube, dass so viel gelästert wird. Ob in der Schule, generell vom Kreis oder nicht. Und zwar liegt das aus meiner Sicht daran, die meisten Leute wissen überhaupt nicht, was sie reden sollen, wenn sie nicht mehr lästern. Ich rede gerne, ich weiß aber nicht, was ich rede, also rede ich über andere Leute. Ja, das, was die anhat oder wie das unmöglich aussah oder was auch immer, ne? Oder wie die sich verhalten hat oder wie der sich verhalten hat, ne? Dann habe ich ganz viel Gesprächsstoff von dem, was ich da so beschreibe, ne? Oder wie die drauf ist. Und wenn ich jetzt mal das Ganze wegstreichen würde und überlege, über was rede ich denn dann? Und dann merke ich auf einmal, mir fällt ja gar nicht mehr so viel ein, über was ich reden kann. Dann muss ich ja, über was soll ich denn dann überhaupt reden? Und da habe ich einen Tipp, sollte das eure Situation sein, dass ihr euch entdeckt, dass ihr immer wieder anfangt, schlecht über andere zu reden. Dann ein Tipp, ändert einfach mal eure Gesprächskultur. Und man kann das einfach so machen, wenn man nicht mehr weiß, was man reden soll, stell doch einfach mal Fragen. Interessier dich für den anderen und stell einfach mal eine Frage, wie er über die Situation denkt, wie es ihm geht, was er macht, welchen Traum er für die Zukunft hat oder wie er die Predigt fand, ja, was ihn angesprochen hat. Ja, nicht wie der die Predigt fand, sondern was ihn angesprochen hat bei der Predigt. So. Und dann rede einfach mal und du merkst, ein Gespräch wird richtig interessant. Das wird richtig toll, das ist spannend, was ein anderer erzählt. Wenn ich mein Gespräch auf einmal ändere, nicht schlecht über andere Leute rede oder über andere überhaupt, sondern anfange interessiert mit jemandem zu reden. Das wird richtig lebendiges Gespräch. Total cool. Könnt ihr ausprobieren, funktioniert, kann ich euch versprechen. Ganz sicher. Und wenn ihr merkt, dass ihr an dem Punkt so wund seid, dann würde ich euch bitten, einfach mal zu überlegen. Das heißt, wenn du anfängst zu reden über eine andere Person, das rauskommt, stell dir wirklich oder sag dir, kann diese andere Person, über die ich jetzt rede, auch mit dabei sein bei dem Gespräch? Und wenn du merkst, dir wäre es lieber nicht, dass er dann, also wäre es unangenehm, wenn die dabei ist, wenn du das erzählst, dann sag nichts mehr darüber. Dann lass es einfach. Ja, weil in der Regel das auch nicht hilft, was du dann sagen würdest, ne? Okay. Über niemanden schlecht reden. Keinen Streit suchen. Ja, ist klar. Ja, es geht bei keinem Streit nicht um nicht diskutieren. Es geht nicht darum, einfach alles schlucken. Einfach bei Konflikten einfach den Mund zu halten. Darum geht es nicht, sondern beim Streit suchen geht es darum, dass ich mein Wille, mein Interesse voll durchsetze. Ja, gegen das, was der andere sagt, nicht hinhöre und so weiter, dass ich da versuche, also für mich durchzukämpfen, meine Interessen durchzusetzen, ne? Und dann entsteht Streit. Und das sollen sie nicht. Frieden im Herzen haben, friedfertig sein, allen Menschen mit aufrichtiger Freundlichkeit begrüßen. Wir haben hier bei uns im Bienennest eine tolle Möglichkeit. Wir haben ja mittlerweile auch echt recht viele Asylbewerber in der Stadt. Man sieht immer wieder dunkelhäutige Leute auch nur an der Bushaltestelle sitzen. Und es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und ich glaube, da sind wir genauso herausgefordert, jedem mit Respekt und Freundlichkeit zu begegnen. Jedem. Und da können wir super das einüben. Und das war damals in der Situation sicher ganz ähnlich, dass Paulus dem Titus das einschärft, ne? Die Christen, die jungen Christen, die dort sind, ne? die sollen an ihrer Freundlichkeit, an ihrem Respekt allen Menschen gegenüber, an dem, dass sie nicht negativ reden über andere, da sollen sie sich übertreffen, weil das deutlich macht, wo so ein veränderter Lebensstil ist, da ist was ganz anderes im Herzen. Und dann schildert er in Vers 3, ich habe das hier vorne, in Vers 4, folgendes, dass Bosheit und Neid, dass das das Leben bestimmt, da wo die verändernde Liebe Gottes nicht greift, wo die verändernde Liebe Gottes nicht greift, da ist Bosheit und Neid, was das Leben bestimmt. Und das ist ja Wahnsinn. Ich habe überlegt, wie kann ich das griffiger kriegen für mich? Und wenn ich überlege, dass ich, wenn ich das reduziere, Neid und Bosheit, merke ich, dass im Kern steckt, dass ich bin mir wichtig. Ich bin mir am wichtigsten. Es geht letztendlich um mich. Wenn ich andere sehe, die Erfolg haben, direkt den Vergleich. Wie läuft das? Kriegt der jetzt Applaus? Und wenn, dann kann ich mich nicht mitfreuen. Ja, weil ich da im Neid, weil es eigentlich um mich geht und ich kann mich nicht einfach mitfreuen mit einem anderen. Oder Boshaftigkeit. Das ist, das tief innen drin merke, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, ja, dann will ich gerne, dass dem anderen, dass das auch irgendwie schadet. Ja, da ist was drin, eine Motivation, die kommt raus, wo ich merke, wo kommt das denn her? Das kommt nicht von Gott. Das ist nichts Gutes. Das zerstört. Und das scheint irgendwie drin zu liegen in unserem Leben. Und das macht Paulus deutlich. So war's. Und das soll definitiv nicht mehr so sein. Und in den letzten Versen von, die ich eben vorgelesen habe, von 5-7, da geht es ganz zentral darum, dass erklärt wird, dass Paulus sagt, die rettende Liebe Gottes, die verändert ein Leben. Die rettende Liebe Gottes verändert ein Leben. Und es gibt nichts, was ich selbst durch mein Tun dazu tun kann. Und damit sind wir beim Kern der christlichen Botschaft des Evangeliums angelangt.
Und ich glaube, dass diese Situation oder diese Worte passen genau auch in frommes Leben hinein. Es gibt genauso auch die fromme Variante. Ich kenne die Bibel, ich kenne Jesus, ich bete, ich gehe in die Gemeinde, ich arbeite mit, ich spende. Aber was treibt mich von innen an? Ich merke, da ist immer noch Neid, Bosheit. Ja, das, was rauskommt, dass ich kriegsgrämig rumlaufe, unfreundlich, ja, das ist, dass das da ist. Und irgendwie habe ich den Eindruck, wir können uns das hier bei uns in der westlichen Welt, wir scheinen oder wir meinen, wir können es uns leisten. Und irgendwie ein Großteil von den Christen in unserem Land, die sich als Christen bekennen, da möchte man denen am liebsten ein Label geben, dass sie nicht so als Christen zu erkennen sind. Ja, aber die sind unfreundlich, grüßen Leute nicht, respektlos, reden schlecht über andere Leute. Ja, und scheinbar können wir uns das leisten als Christen, einen Lebensstil zu haben, der nicht mit unserem Glauben übereinstimmt. Und das ist aber eine Katastrophe. Und deswegen macht Paulus das an dem Punkt so deutlich, dass die Christen auf Kreta, die werden keine Zukunftschance haben. Die Gemeinde Gottes, die wird da nicht sich entwickeln können, wenn die frommen Leute einen Lebensstil führen, der von Neid und von Boshaftigkeit geprägt ist. Und wo das in unserem Leben noch Wurzeln hat, auch im frommen Zusammenhang, ja, da darf das nicht mehr weiter sein, da muss das raus. Und ein Beispiel, was mir das am stärksten deutlich macht, wie das denn funktioniert mit dieser veränderten Liebe Gottes, ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Das ist ein Gleichnis, was Jesus erzählt in Lukas 15. Ist ja nicht nur das Gleichnis von dem verlorenen Sohn, sondern eigentlich das Gleichnis von den zwei verlorenen Söhnen. Ich will das ganz kurz nur skizzieren und dann deutlich machen, um was es mir da geht. Der jüngere Sohn, der ist wirklich sehr dreist, ne? Der geht zu seinem Vater, hat keine Lust mehr auf das langweilige Leben, was er da zu Hause hat, dieses ganze blöde Gemache da und das Unterordnen und sowas, ja, und lässt sich sein Erbe auszahlen, kriegt sein Erbe zugeteilt, und dann steht da weiter, dass er anschließend dieses Erbe nimmt, wahrscheinlich Länder, Felder und sowas, ne, und macht die zu Geld, verkauft die und haut dann ab und genießt so richtig das Leben. Und dann ist ja das ganze Geld irgendwann weg, und dann weiß er, er hat total versagt, und dann erinnert er sich daran, wenigstens irgendwie so eine ganz kleine Nummer auf dem Hof meines Vaters wieder zu sein, so als Tagelöhner da zu arbeiten. Wir haben in Moldawien Familien erlebt, die davon leben, als Tagelöhner zu arbeiten, wenn man so 2,50 oder 5 Euro am Tag verdient mit richtig harter Feldarbeit und am nächsten Tag nicht weiß, ob man nochmal die Möglichkeit hat zu arbeiten. Richtig, das ist echt mies. Ja, das ist wirklich unterste Niveau. Und der kommt zurück zu seinem Vater und hofft irgendwie, irgendein bisschen noch zu kriegen, damit er regelmäßig essen kann und genug Geld hat. Und sein Vater, ihr kennt ja die Geschichte, läuft ihm entgegen, sieht ihn, nimmt ihn an, umarmt ihn. Kein Wort der Anklage, keine Vorhaltung. Guck mal, du hättest doch wissen müssen, was hast du gemacht? Katastrophe und sowas, ja. Kein Wort, sondern nimmt ihn an, nimmt ihn auf und lässt sofort ein großes Fest vorbereiten, was richtig was kostet, und feiert mit allen, dass dieser Sohn wieder zurückgekommen ist. Jetzt überlege ich mir, was ändert das im Denken dieses Sohnes, wenn er jetzt weiter bei seinem Vater zu Hause arbeitet? Wie hat sich die Beziehung zu seinem Vater verändert durch das Erlebnis? Mit welcher Einstellung wird er für seinen Vater arbeiten? Mit welchem Stolz wird er arbeiten auf seinen Vater, auf dieses Ganze, was er da macht? Ja, man kann sich das nur ansatzweise vorstellen, das verändert, das transformiert ein Leben, wenn so eine bedingungslose Liebe erfahren wird. Das verändert das ganze Leben. Und natürlich wird der Sohn, Jesus hat ja aufgehört, dann das Gleichnis zu erzählen, weil dann der ältere Sohn drankommt. Natürlich wird das sein Leben revolutioniert haben. Und der ältere Sohn war ja der eigentlich alles hatte und der aber so gemerkt hat, dass er das, was sein jüngerer Bruder verbockt hat, der so sauer darüber war, ja, dass sein Vater jetzt so ungerecht handelt, dass er ihm einfach wieder alles zur Verfügung stellt, dass er mit einem richtig harten Herzen und mit Neid und mit Boshaftigkeit im Herzen einfach nicht auf die Party geht und zurückbleibt. Und das ist die fromme Variante dessen. Das ist die fromme Variante, der schön linientreu zu Hause gedient und gearbeitet hat. Und ich glaube, dass wir so als Christen in der Gemeinde, wenn wir im Gottesdienst sitzen, merken, dass wir von entweder der eine Sohn oder der andere Sohn sind, dass wir beides irgendwie kennen. Entweder weit weg, wir waren weit weg von Gott, Oder wir sind eigentlich ganz nah dran, aber von unserem Herzen ganz weit weg. Und wir brauchen alle diese verändernde Liebe Gottes. Und ich merke das, ich habe das letzten Sonntag noch in Frankfurt erzählt, in Herzwerkland. Ich merke selbst, wie schwer mir das fällt, das zu verstehen, wenn ich so christlich sozialisiert bin und so lebe hier in unserem Leben. Ne? Die meisten würden wahrscheinlich von mir denken, der gute Ding ist ein anständiger Typ. Er ist vielleicht bis überdurchschnittlich freundlich, nett, hilfsbereit. Und so, wenn ich jetzt die Welt in gut und schlechte Menschen einteilen würde, würdet ihr wahrscheinlich ja der gute Ding, passt zum Name, der, ganz anständig lebt er, der ist so, gehört so mehr zu den guten, im guten Menschen so in der Welt. Ne? Und ich merke, dass ich mit meinem Denken auch ganz ähnlich, ganz schnell denke. Auch immer wieder in der Diskussion mit Leuten über den christlichen Glauben fällt mir das auch auf. Dass gedacht wird in gute Menschen und schlechte Menschen. Schlechte Menschen sind so die islamischen Terroristen, das Adolf Hitler so und so, die Betrüger, die Banker vielleicht, also die ganz hohen Banker, weißt du, Michael, dich meine ich ja nicht, ne? Das sind die schlimmen Leute, die richtig ausnutzen, profitgierig sind und sowas, ja. Aber ich gehöre ja eigentlich zu denen, die moralisch eigentlich ganz gut leben. Ja, die anderen, die sind schlimm, ne? Und ich merke, dass wenn ich so denke, das ist so ein typisches menschliches Denken, vielleicht erlebt ihr das ja auch, ne? Was sich so einschleicht in unser Denken, da bin ich irgendwie auch blind, so den Power und die Genialität von Gottes genialer Rettungsbotschaft zu verstehen. Weil Gott vergleicht mich ja nicht mit anderen Leuten, vergleicht mich nicht mit der Rebecca oder mit der Regina oder mit Mirko, sondern Gott vergleicht, sagt, ihr seid alle ganz, ganz, ganz weit weg. Ihr seid alle, ich vergleiche euch mit mir, ihr seid alle schuldig. Keiner von euch hat irgendetwas, was er vorzeigen kann, was irgendwie gut ankommt bei Gott. Dass ich vor Gott gerecht bin, keiner. Und wir sind alle quasi als Sünder stehen wir vor Gott. Und wenn ich mal ganz ehrlich bin und mal alles mal rauspacken würde, was ich in Gedanken schon getan habe, was zum Glück nicht zur Tat gekommen ist, was in meinem Herzen schlummert, ja, oder wenn ihr das mal anfangen würdet, mal alles aufs Tablett zu legen, was ihr gedanklich schon mal getan habt, ja, dann machen wir ganz schnell hier Feierabend und gehen alle raus, weil das ganz schön krass ist. Und das hilft mir, das nochmal zu verstehen, dass wir alle total bedürftig sind vor Gott. Und Gott durch seine Barmherzigkeit, weil er wie der Vater den verlorenen Sohn wieder aufnimmt, sagt, weißt du, ich nehme dich an, ich spreche dich für gerecht, nicht weil du was getan hast, sondern weil ich das will, weil ich dich liebe. Und diese erfahrene Liebe, die verändert das Leben. Und wenn der ältere Sohn reingegangen wäre zur Feier und das verstanden hätte, wenn das in sein Herz gesagt wäre, dann wäre er auch ein erneuerter Mensch. Und darum geht es letztendlich auch in diesem Text, dass Paulus deutlich macht, es geht, wir können uns das nicht leisten als Christen, ein Leben zu führen, was nicht mit Gottes Charakter übereinstimmt. Das können wir uns nicht leisten. Dann hat die Gemeinde keinen Bestand. Wir müssen ein Leben führen, was nach außen sich ausstrahlt, dass da Gottes Geist, Gottes Liebe drin ist. Das müssen wir machen. Anders geht es gar nicht. Und der Weg dahin ist nicht Moral, ich reiß mich zusammen, sondern der Weg dahin ist, Gottes verändernde Liebe an mein Herz ranzulassen. Das war total krass, diese Natalie in dem Gefängnis zu erleben, dort, ne, die halt wirklich völlig eine andere Ausstrahlung hat. Und das sind etliche andere Frauen mittlerweile zum Glauben gekommen. Und die leitet mit einer anderen Mitarbeiterin noch so einen Bibelkreis. Das ist richtig stark. Und ich habe eine andere Frau kennengelernt bei einem Hausbesuch, Markus und Philipp und Lene. Wir waren da in Skinossa, in einem Roma-Dorf. Da haben wir in einem Haus ganz ärmlich eine Frau besucht, die vor einiger Zeit zum Glauben an Jesus gekommen ist, und die hat es richtig schwer. Das kostet ja wirklich alles. Ihr Mann hat sie eine ganze Zeit lang richtig geschlagen und beschimpft und so weiter, dass sie an Jesus glaubt, das war total dagegen. Und ihr sehnlichster Traum ist es, sich diesen Sommer taufen zu lassen. Aber noch kann sie sich nicht taufen lassen, weil ihr Mann richtig dagegen ist. Und sie hat dann auch so ein bisschen noch von ihrem Leben erzählt als Christ und hat erzählt, dass für sie es auch gar nicht so ganz leicht ist, als Christ zu leben. Damals war es, oder da in Skinossa ist es eben so, die feuern mit Holz und kochen mit Holz, also mit Feuer, auf dem offenen Feuer. Und dann muss man Holz, die meisten holen Holz aus dem Wald, um eben kochen zu können. Und sie weiß, als Christ kann sie das nicht mehr, weil das ist privater Wald und das Holz kann ich nicht klauen. Also entscheidet sie sich dafür, kein Holz mehr aus dem Wald zu nehmen. Das heißt, sie hat einen direkten Nachteil. Wenn sie jetzt als Christ lebt, glaubwürdig lebt, hat sie einen Nachteil. Sie hat kein Geld und weiß nicht, wie sie dann an das Holz kommen soll. Also echt eine schwere Situation. Und wir haben dann für sie gebetet noch, haben auch einfach mal so prophetisch für sie gebetet, dass sie sich im Sommer mit ihrem Mann gemeinsam taufen lassen kann, dass Gott irgendwie so ein Wunder tut. Aber das ist für mich so ein Beispiel, was echt faszinierend ist, dass diese Frau hat einen ganz starken Einfluss darauf, auch wie ihr persönliches Umfeld wahrnimmt, was es bedeutet, als Christ zu leben. Und wenn die es schafft, durchzuhalten, trotz der Beschimpfung und auch dem Ärger von ihrem Mann, dann wird das eine Möglichkeit haben, in Zukunft nach vorne zu gehen. Und ich möchte jetzt die Brücke in unser Leben, in unseren Alltag ziehen. Und zwar, wenn du hast auf deinem Stuhl einen Zettel oder zwei Zettel liegen, und da sind genau diese Punkte als Checkliste drauf, die hier vorne auch stehen. Wir haben jetzt ich bete jetzt gleich noch, und dann haben wir ein paar Minuten Zeit, wo jeder von euch sich nochmal Gedanken machen kann, gibt es an irgendeinem Punkt, der hier erwähnt wird, wie so ein Nadelstich von Gott, ärgert dich dieser Text, den Paulus hier schreibt, ärgert er dich an irgendeiner Stelle? Das kann so sein, dass du merkst, Mensch, da ist ein Wunderpunkt, da brauche ich die verändernde Liebe Gottes. Oder das kann sein an dem Punkt, Mensch, ich stehe mir vielleicht bisher selbst im Weg, ich merke, da ist so viel Neid drin und ich will mich öffnen, dass Gottes Liebe mich verändert und nicht mein innerer Ehrgeiz. Dann mach da ein Kreuzchen und nimm das als einen Punkt an, wo du heute mit Gott im Gespräch drüber bist. Wir bieten nachher auch noch an, dass wir miteinander beten können. Da komm einfach dann auf uns zu. Bitte mach das als so Reaktion auf den Bibeltext. Wie spricht Gott dich durch diesen Bibeltext an in deiner Lebenssituation? Und ich träume einfach nur davon, wenn das uns als Fromme hier in Wiedenest, Bergneustadt, Gummersbach, Oberbergisch, wenn uns das erfasst und wir merken, dass wir deckungsgleich mit unserem Glauben, nach der Art Gottes, nach der Art von Jesus, unser Leben leben, im Respekt vor Menschen, dass wir nicht negativ reden, dass wir freundlich, respektvoll mit allen Menschen umgehen. Was das für eine Anziehungskraft hat, was das für eine Ausstrahlungskraft hat, unglaublich, möchte ich mir vorstellen. Und ich glaube, wir können da Stück für Stück weiter nach vorne kommen. Ich bete jetzt noch und dann habt ihr Zeit, 2-3 Minuten, euch Gedanken zu machen und dann übernimmt Regina. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir auch so direkt durch diesen Text von dir angesprochen werden. Und du weißt ja auch, wie schwer es ist, manchmal so in unserem Umfeld auch als Christen glaubwürdig zu leben und Gutes zu tun, freundlich zu sein, ehrlich zu sein, nicht negativ zu reden. Du weißt ja, wie schwer das ist. Und ich danke dir aber von ganzem Herzen, dass du uns da nicht eine Moral auflegst, wo wir jetzt irgendwie uns durchkämpfen müssen, die irgendwie verbissen zu halten, sondern dass du mit deiner Liebe in unser Leben reinkommst und durch deinen Geist uns veränderst und uns wirklich zu Menschen machst, die Frieden in ihrem Herzen haben, die Liebe in ihrem Herzen haben, die Freiheit in ihrem Herzen haben und dass wir deswegen nach außen leben können. Bitte korrigier Dinge, die da nötig sind, und ich danke dir für dein Reden und für deine Kraft und für deine Macht und für deine übergroße Liebe. Dir die Ehre dafür. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.